euch herzlich willkommen heißen zu einer neuen Ausgabe von Capriolen. Zum allerersten Mal nehmen gleich zwei Gäste auf dem digitalen Sofa Platz, um sich meinen Quizfragen zu stellen. Das sind Tamara Steiner und Paul-Henry Kempe. Mein Name ist Caroline Kallis und ich darf Sie herzlich zu diesem Podcast begrüßen. Meine beiden Gäste sind unglaublich vielseitig in ihrem kreativen Schaffen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie Lyrik schreiben. Und dann öffnet sich ein jeweils einzigartiges bisheriges Werk und Schaffen. Tamara Steiner, geboren 1987 in Slowenien, schloss ihr Masterstudium im Konzertfach Viola an der Universität für Musik und Darstellende Künste in Wien ab und ist international auf Konzerten unterwegs. 2022 erschien mit Schlupflöcher ihr erster Gedichtband. Raupenfell ist ihr erster Roman und folgte 2023. Mit ihrer Erzählung Luft nach oben durfte sie beim diesjährigen Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb den Kelag-Preis mit nach Hause nehmen. Verheiratet ist sie mit Paul-Henry Campbell, 1982 in Boston geboren, studierter Theologe. Er hat bislang drei Gedichtbände publiziert. Zuletzt erschien Innere Organe 2022 und 2018 erhielt er schon für seine Lyrik den Hermann-Hesse-Förderpreis. Zudem gibt er hochspannende kulturtheoretische Interviewbände heraus, zum Beispiel zum Thema Tattoo und Religion, und jetzt im Herbst folgt ein Band über Haare und Religion. Beide publizieren im Heidelberger Wunderhorn Verlag. Wie ist das also als künstlerisches und schreibendes Ehepaar in Wien? Und worum geht es dieses Mal bei Capriolen? Beispielsweise um die Bewertung des Körpers von innen und von außen, über gesellschaftliche Anerkennung durch ihn, um die morgendliche Routine, das Aussehen betreffend, vielleicht einfach um den Körper als einen Ort, auf den man sich selbst auf den Punkt bringt, um das nicht unhöflich sein wollen als Frau und um die Schwangerschaft als Macht über Leben und Tod und darüber hinaus um die Kirche als Kulturtechnik, die Schlaftrunkenheit von Gedichten, um das Schreiben mit dem Ohr und die unendlich vielen Varianten, wie man selbst leben könnte und die Herausforderung, sich immer wieder für eine entscheiden zu müssen und was die Literatur damit zu tun hat. Und nicht zuletzt um die Schönheit, einen anderen Menschen beim Schreiben zu beobachten, um Emojis und um die vielleicht wichtigste Adresse eines Wiener Schönheitssalons. Viel Spaß beim Hören und Mitraten.
Die Aufnahme läuft und ich habe ein Novum heute dieses Mal, denn wir haben gleich zwei Personen in der Leitung, die schreiben, und das ist ganz, ganz wunderbar. Ich darf sehr herzlich begrüßen Paul-Henry Campbell und Tamara Steiner in Wien. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, Carlo. Hallo,
guten Morgen, grüß dich.
Morgen. Schön, dass ihr da seid, und es ist, wie gesagt, eine ganz große Besonderheit. Ich hatte immer eine Person am anderen Ende der Leitung und dieses Mal gleich zwei, und warum das so ist, darüber kommen wir auch im Laufe der Zeit zu sprechen, aber wie, das müsst ihr mir als allererstes mal erzählen, wie ist der Morgen in Wien? Habt ihr schönes Licht und zwitschern die Vögel oder ist alles grau?
Nein, das Licht ist da schon. Also ich habe mir gerade so heute Morgen gedacht, wie schön es ist. Es ist jetzt richtiges Herbstlicht, so weich und sahnig. Es ist wirklich sehr schön, ja.
Also auch ein bisschen crisp auch. Also es ist ein bisschen kälter geworden in der Dings, und wir haben heute Morgen so gerätselt, wie das ist, Caroline, wie man dich so sozusagen stereo zutexten von beiden Seiten.
Wie würde das aussehen? Was meinst du?
Ja, ich werde mal sehen. Ja, du wirst gleich sehen.
Okay, dann lasse ich mich mal überraschen, was ihr für geheime Pläne da habt. Derweil fange ich ganz einfach frohgemut an mit der allerersten Quizfrage, die ich für euch beide vorbereitet habe. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Quiz. Es ist nämlich, ja, eine längere Strophe aus einem Gedicht. So viel kann ich schon mal verraten. Und ihr dürft jetzt wählen, ist das entweder von Sylvia Plath, einer amerikanischen Lyrikerin. Viele kennen sie, glaube ich, nur von dem Roman Die Glasglocke, aber vielleicht ja auch von ihrer dramatischen Lebensgeschichte als Ehefrau von Ted Hughes. Das ist ein Gedicht, und das hat Judith Zander übersetzt. Es heißt Der Chirurg um 2 Uhr nachts. Oder aber, passt auf, jetzt dürft ihr dagegen setzen oder darf ich dagegen setzen, Nora Gomringer, die Lyrikerin ist und auch Spoken-Word-Poetin und auch Leiterin der Villa Concordia in Bamberg und die sich ja, ne, mit Mode auseinandergesetzt hat, mit Monstern, aber eben auch mit dem Band Morbus über Krankheiten. Und da gibt es das Gedicht Die Herz-Lungen-Maschine antwortet. Und jetzt müsst ihr gespannt sein. Das Zitat geht so.
Ich zittere schon.
Wir nehmen die Gongringe, da kann man nichts falsch machen.
Ihr tippt schon vorab, bevor ich einen Satz gelesen habe. Okay. Das weiße Licht ist künstlich und hygienisch wie im Himmel. Die Mikroben überleben es nicht. Sie scheiden dahin, ihren durchsichtigen Kleidern beiseite geschoben von den Skalpellen und Gummihänden. Das abgekochte Laken ist ein Schneefeld, gefroren und friedlich. Der Körper darunter ist in meinen Händen. Wie immer gibt es kein Gesicht. Ein Klumpen Porzellanweiß mit 7 eingedrückten Löchern. Die Seele ist ein anderes Licht. Ich habe sie noch nicht gesehen. Sie fliegt nicht auf. Heute Nacht ist sie entschwunden wie ein Schiffslicht.
Also ich würde sagen, das ist Sylvia Plath, aber es kann auch peinlich sein, wenn es nicht ist.
Ja, ich würde auch sagen, das ist Sylvia Plath.
Ja, aber ihr habt beide recht.
Ah, na schau.
Aber was würdet ihr sagen? Was hat euch die Vermutung?
Also für mich ist es eben der Klang, die Stimmung, die Atmosphäre. Also das ist ganz Sylvia Plath eigentlich. Mhm.
Ja, genau. Ich finde auch die Kürze der Sprache ist bei der Nora Gomringer viel mehr im Vordergrund und auch die so wie dieses Gedicht dahin fließt, da hört man sofort, das ist kein Nora Gomringer-Gedicht.
Ich habe dieses Gedicht gewählt und auch die beiden gegeneinander gesetzt, weil ich darüber nachgedacht habe, in eurem Schreiben, das ja unglaublich vielfältig ist. Ne? Also ich hatte eine unglaublich schöne Vorbereitungszeit mit euren Gedichten, mit deinem Roman Tamara, mit Essays, mit all dem. Es war eine ganz, ganz wunderbare Vorbereitungszeit. Und was mir da aufgefallen ist, dass es eigentlich in eurem beiden Werk der Körper eine unglaublich große Rolle spielt. Also natürlich ganz, ganz anders. Mhm. Wenn ich auf deine Gedichtbände gucke, Paul, dann es sind 3 mittlerweile und die letzten beiden nach den Narkosen und die inneren Organe, da geht es, da ist es ja ein ganz anderer Blick, ein fast sezierhafter Blick in den Körper hinein, wenn es da zum Beispiel auch heißt in dem einen Gedicht mit dem Titel Chirurg, wie Axthieb, wie hindurch, wie Brustbein, wie kalter, nasser Schmerz, wie heillos, wie erwachen, wie ohne, wie mit, wie naht der Nacht. Was würdest du sagen, ich fange mal bei dir an, Paul, was lässt dich daran nicht los, diesen Körper immer wieder, ja fast, aufzuschneiden und auseinanderzuklappen und zu versuchen, irgendwie hineinzuschauen?
Ja, also der Körper als Thema einerseits interessiert mich natürlich, weil, das ist halt das, womit wir die Welt erleben. Mhm. Und das andere, der Körper als sozusagen ein literarisches, ein Element in der Literatur, ist auch dieser Widerspruch, dass wir auch die Welt mit allen unseren Sinnen erleben. Und unsere Sinne nicht von vornherein in Sprache sozusagen da sind. Und das finde ich immer wieder interessant, wenn ich Gedichte lese, also jetzt nicht nur Gedichte schreibe, sondern auch Gedichte von anderen Menschen lese, wie ihnen es doch gelingt, körperliche Reaktionen, körperliche Wahrnehmungen in ein Gedicht hineinzubringen. Und das gibt mir immer eine ganz besonders lyrische Erfahrung. Das möchte ich auch in meinem eigenen Schreiben anderen Menschen weitergeben.
Das interessiert mich ja selbst auch immer, aber es ist ja so etwas, dass du auch mich als Leserin nicht schonst, indem du sagst, ne, die Dinge auseinanderklappst und das, was der Körper ja ist, dieses sensible Gefüge, das vielleicht funktioniert oder eben auch nicht funktioniert und wo dann die Systeme anfangen zu kippen. Also all das nimmst du so richtig unter die Lupe und schonst auch niemanden, oder?
Also schon, ja, ich weiß es nicht. Ne? Ich meine, es sind natürlich, alle Menschen machen in ihrem Leben eine spezifische Erfahrung und das ist ihre eigene Einmaligkeit. Mhm. Und natürlich, bei mir gibt es dieses Moment, dass ich halt behindert bin und dass ich einen Herzfehler habe und dass das etwas ist, das mich natürlich sehr beschäftigt. Ich würde aber diese Literatur nicht so sehr als eine Literatur der Zeugenschaft und des Auseinandersetzens, also so wie man so eine Literatur der Aufarbeitung, also wie man sie nach dem Zweiten Weltkrieg kennt oder sowas. Ne? Mhm. Sowas ist das nicht, sowas kann das auch nicht sein. Ja, sondern auch ein neugieriges Bestaunen auf die Kaputtheit der Dinge, das Imperfekte, das Unvollkommene und so. Also all diese Dinge ist, glaube ich, auch etwas, was die Neugier hat, die auch in der Literatur ein Motor sein kann.
Es gibt ein Gedicht von dir, auf dem Nachttisch geöffnet, da zitierst du Sylvia Plath auch. So bin ich sozusagen auf sie gestoßen als eine, vielleicht der Patinnen oder wie mag man sagen, eine der Anregungen. Was würdest du sagen, was schätzt du an ihr als Autorin, als Lyrikerin?
Also man hat ja eben in diesem Gedicht, das du gelesen hast, schon diese diese doppelte Bewegung gehört, nämlich, dass sie einerseits, man schaut in die Welt, also zum Schluss kam dieses Bild mit der Laterne, die vorne an einem Licht ist, ne? Da habe ich sofort ein großes Landschaftspanorama vor mir und gleichzeitig führt sie in diesen Verszeilen uns in kleine, intime Räume hinein. Mhm. Und diese Doppelbewegung, die mag ich bei Sylvia Plath sehr. Und und sie ist halt auch wahnsinnig, ne? Mm-mm. Das ist ja auch schön.
Ja, Tamara, um auf jeden Fall dich mit einzubinden, dein Gedichtband Schlupflöcher, den ich auch sehr körperlich gelesen habe, auch gerade diese Schlupflöcher, diese Titel, ne, dieser Titel, wo man das Gefühl hat, wo kann man sich verstecken, wo verbergen, wo entkommen, wo irgendwie für mich auch was Körperliches dahinter steckt und gleichzeitig diese Erzählung, die es von dir gibt, Luft nach unten, die du dieses Jahr beim Bachmann-Preis gelesen hast und auch den Kelag-Preis dafür gewonnen hast, ist ja auch etwas, wo es um Körper geht, der bewertet wird. Also es geht um eine junge Frau, ich dahinter, die immer wieder auch von ihrer Mutter kritisch beäugt wird, die immer wieder sonntags sich auf die Waage stellen muss. Und die Mutter sagt, fett ist sie, hörst du mich, immer fetter wird sie und hässlich, hier, schau. Also da ist der Körper nochmal etwas ganz anderes, nämlich das, was immer wieder von außen beobachtet wird. So.
Ja, das ist toll gesagt. Ich habe gerade Gänsehaut bekommen, wie du gesprochen hast. Also mich interessiert schon seit langem, also beschäftigt schon seit langem Gewalt zwischen den Frauen, also unter Frauen meine ich, weil ich nicht finde, dass Frauen weniger gewalttätig sind oder brutal wie Männer, aber die haben dafür andere Felder und andere Nischen gefunden. Und ich finde vor allem diese Gewalt zwischen Müttern und Töchtern, die manifestiert sich auf ganz andere Weise. Und oft ist es eben dieses Schönheitsideal, die Mütter auf ihre Töchter übertragen, aber es muss gar nicht Schönheitsideal sein, sondern einfach dieses Nicht-Entsprechen von Bildern, die Mütter haben. Und ich meine, es ist zum Beispiel interessant, wie ich jetzt wirklich gestern von einer Tournee zurückgekommen und also mit Musikern und Theater. Und am letzten Abend, das fand ich so, das hat mir nochmal gezeigt, wie akut dieses Thema nach wie vor ist oder sogar noch mehr wird. Also am letzten Abend hatten wir ein Abendessen mit der ganzen Kampfgruppe und es hat sich irgendwie so ganz natürlich ergeben, dass alle Frauen zusammengesessen sind an einem Tisch und dann alle Männer an einem anderen und dann das Leading-Team, also an dem dritten Tisch, also so Direktor, also Dirigent, Regisseur, Schauspieler und so weiter. Und dann es war ein tolles französisches Restaurant und es gab wirklich tolles Menü, was man sich da alles bestellen könnte. Und an diesem Tisch sind gesessen Frauen zwischen Ende 20 und sagen wir Mitte 60 so. Und keine von diesen Frauen, alle hatten Hunger, alle hatten Lust und keine von diesen Frauen hat irgendwas bestellen wollen oder können, weil sie alle Angst haben, also ich nehme dann zu, also das geht nicht, das kann ich nicht, das ist zu viel dann. Und ich fand das in dem Moment einfach so absurd. Also dass wir einfach also so ein schönes Erlebnis hatten und jetzt alles, woran wir denken können in dem einen Moment, anstatt das Leben zu feiern, ist dieses Trauma, das in uns verankert ist, dass wir einfach zu fett sind oder zu hässlich sind und so weiter. Ne? Und dann haben sich einfach daraus so wirklich total faszinierende Geschichten entwickelt und im Prinzip hat wirklich jede Frau, natürlich sind alle Geschichten anders und Facetten und Schattierungen sind anders, aber ich kenne kaum eine Frau, die nicht, also gestört ist auf diese Art und Weise und dieses Thema ihr Leben lang irgendwie aufarbeitet. Also natürlich, also bei manchen ist es ausgeprägter, bei manchen nicht, aber diese Dynamiken interessieren mich eben unglaublich. Und da suche ich dann so Kanäle, also wie ich das literarisch aufarbeiten kann. Und wenn ich dann sowas rede ich zu lange? Ich glaube, ich habe zu lange geredet, oder?
Nein, gar nicht. Nein.
Ist okay, ist nicht zu lange.
Nein, überhaupt nicht. Das ist ja.
Also, sag immer, ich soll lieber kurzer.
Nein, total gut.
Also wie gesagt, also das ist einfach eben dieses Thema, also Missbrauch unter den Frauen, Machtverhältnisse unter den Frauen und wie sie die zeigen und manifestieren und wie auch wir Also wenn ich jetzt irgendwann ein Kind oder zum Beispiel dann sogar eine Tochter hätte, wie würde ich dann damit umgehen und würde ich das genauso, also mein Unvermögen würde sich genauso ein Unvermögen manifestieren, dass ich dann genauso, also kompliziert, eine schwierige Mutter wäre. Ne? Also das ist alles, könnte ja sein, ne? Ich weiß es ja nicht.
Ja.
Also ich sage jetzt nicht, dass ich alles besser machen würde. Ich weiß es überhaupt nicht. Also es kann sein, dass dieses Kind, das aus mir rauskommen würde, alles Mögliche in mir wachruft, was nicht nur schön ist. Also bestimmt tut es das. Also wenn ich so mit Müttern spreche, ist es mal so, dass nicht alles nur wunderschön ist, sondern also das Kind ist auch etwas, was absolute Aufmerksamkeit verlangt und auch bekommen muss, sonst überlebt es nicht. Und ich glaube, das ist eine Zerrissenheit, in die die Frauen dann zu kämpfen haben.
Ja, wow, du hast jetzt so viele Themen angesprochen, Tamara. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich direkt nochmal einsetzen kann. Also, ne? Wir kommen auf viele Themen gleich später auch nochmal in Bezug auf deinen Roman Raupenfell. Vielleicht die Frage nochmal ganz konkret, weil du das gesagt hast. Ich finde es spannend, dass vielleicht Frauen stärker als bei Männern, ich gebe die Frage vielleicht auch an Paul, dann auch nochmal zurück, dass man wie so einen, also wie diesen Blick der anderen immer wieder mitreflektiert. Also es ist eigentlich wie so eine Stimme im Kopf, die immer wieder so mitläuft.
Ja, absolut. Ja,
hat
absolut.
Ja manchmal schon fast was Schizophrenes irgendwie, ne? Dass man diesen Blick die ganze Zeit mitreflektiert und denkt, ne, was denkt der jetzt und wie viel zu viel und oh Gott, ne? Und
ja.
Ich meine, wir reden oft darüber, ne, Tamara? Also, dass es eben schon einerseits der Körper als etwas, der bewertet wird, der an dem Körper bewährt sich auch viel, sozusagen. Also die Gesundheit, aber auch die gesellschaftliche Anerkennung, Ächtung, Beurteilung und so weiter. Und
aber ich glaube, du merkst, also Entschuldigung.
Ja, genau.
Nein, also ich glaube, wir merken in unserem Alltag, weil wir verheiratet sind und zusammenleben, also mein Umgang mit meinem Körper ist schon sehr anders als dein. Du bist viel, also eigentlich viel mehr im Einklang mit dir selbst, obwohl dein Körper eigentlich Raum dafür bieten würde, dass du unzufrieden wärst, aber das bist du ja nicht. Also das,
ja?
Na, also nicht im Sinne vom Physischen, also sehr schön.
Nein, aber es stimmt schon, ne? Also ich meine, es ist auch, wenn wir morgens loslegen, ne? Also auch, du stehst jeden Morgen 1,5-2 Stunden auf, bevor du weggehst. Du schminkst dich, du machst dich fertig, du hast irgendwie Eisen in den Haaren und so weiter. Und weißt du, und
das ist auch so ein Ritual für mich. Also ich mag diese Suche. Also ich nicht suche, aber ich mag dieses Formen von. Ich meine, jeder hat auch so ein. Also ich will überhaupt nicht sagen, dass ich in einer Rolle aus dem Haus gehe oder sowas, überhaupt nicht. Vielmehr will ich sagen, dass ich so ein Bild von mir für mich entwickelt habe, das mir das Gefühl gibt, das bin ich. Und bis ich in der Früh zu diesem Bild halt nicht komme, fühle ich mich irgendwie unfertig, aus dem Haus rauszugehen. Aber du hast das halt nicht. Du stehst auf und bist in 3 Minuten fertig.
Aber ich finde das Interessante ist, Tamara, du machst das auch, wenn du dich aufs Schreiben vorbereitest oder wenn du nicht aus dem Haus gehst. Und es ist schon, wie du sagst, ne?
Also
ist ein Ritual, ne? Das du morgens hast und wenn du dich dann an den Schreibtisch setzt oder in deinen Sessel zum Schreiben auch, dann bist du so. Ich meine, Tom Wolfe hat das auch gemacht, ne? Tom Wolfe ist ja, der hat quasi im Keller sein Büro gehabt und hat 3 Stockwerke drüber gewohnt und der hat sich jeden Tag einen 3-teiligen Anzug angezogen und hat sich dann an den Schreibtisch gesetzt, wo er den ganzen Tag niemanden gesehen hat. Und ich glaube, diese Form, also wovon du vorhin gesprochen hast, Tamara, das kann das eine natürlich sein, dass es tyrannisch ist und dass es auch belastend ist. Und das andere ist, körperliche Form ist auch was Schönes. Also ich meine jetzt nicht, also jenseits von Schönheitsidealen, ne, sondern dass man sich so auf den Tag vorbereitet und aufs Schreiben auch vorbereitet, dass man halt nicht irgendwie, also ihr kennt ja dieses Bild von diesem Schriftsteller, der im Bett ist und außenrum liegen die Bücher und alles mögliche und es ist chaotisch. So sieht halt dann auch die Literatur manchmal aus.
Ich würde vielleicht noch einen Aspekt mit einbringen, Paul, weil du bist ja nicht nur Lyriker, du bist auch Theologe oder vor allem, ich würde es fast sagen, auch Kulturwissenschaftler, weil es gibt von dir schon den Band Tattoo und Religion, die bunten Kathedralen des Selbst. Er ist 2019 erschienen und da ist eine Art Interviewband, aber auch ein toller, prachtvoller Bildband. der um die Frage sich dreht, also was ist das eigentlich mit diesen Tätowierungen, die sich die Menschen, ne, in die Haut fräsen, und was ist das vielleicht auch für, was hat das mit Spiritualität und Religion zu tun? Du hast mit ganz vielen Menschen Interviews geführt, die ja entweder selbst tätowieren oder auch vielleicht sich damit auf kunstwissenschaftlicher Ebene auseinandersetzen oder wie auch immer. Und das trachtet diesen Aspekt vom Körper, der ja sozusagen dann auf einmal fast wie zum Papier wird, auf den etwas niedergeschrieben wird und haltbar gemacht wird, auch nochmal anders. Vielleicht magst du da ein bisschen was kurz zu erzählen, wie sozusagen, also es ist natürlich, ne, das umfasst den ganzen Band, und auf diese Frage, wie, was gibt es da für einen Zusammenhang zwischen Tattoo und Körper und Spiritualität oder Religion? Das beantwortet jeder deiner Interviewpartner, Partnerinnen anders. Aber was würdest du sagen, was hat dich daran so interessiert, an diesem Zusammenhang? Und das vielleicht noch, Entschuldigung, wenn ich das noch sagen darf, ich finde, das sind ja auch wirklich großartige Gäste, die du da hast, ne? Also es gibt Michael de Poissy, der sich sozusagen von der Glasmalerei des Mittelalters beeinflussen lässt und wo er quasi auch teilweise über mehrere Körper hinweg diese Fenster nachahmt. Also es ist unglaublich eindrucksvoll.
Ja, also schön, dass du das fragst, Caroline. Also das ist, glaube ich, also warum dieses Buch über Tätowierungen, jetzt mache ich hier eins auch über Haare, aber das hängt mit der Lyrik zusammen, weil mich einfach Expressivität interessiert und auch die Expressivität des Menschen in der Welt. Und dazu gehören eben halt auch die Gestaltung des Körpers. Also ob das jetzt Anziehen ist, ob das jetzt Tätowierungen sind, ob das Schminken ist oder wie auch immer, Plastic Surgery und so weiter. Und das sind Dinge, das kann natürlich auch pathologisch sein, das kann eitel sein, das kann ungesund sein, ne? Aber mich interessiert das, weil wir uns so ausdrücken, wie wir gerne wären, auch in Echtzeit an unserem Körper. Und es passiert ja in der Lyrik auch, ne? Also wenn man diese lyrischen Ichs, die viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller entwerfen, sozusagen reverse engineered, also nochmal rückwärts liest sozusagen, dann sieht man ja da auch sehr viele Idealisierungen oder Katastrophisierungen von Dingen. Und ja, glaube ich, der Körper ist ein komischer Ort, wo man sich selber auf den Punkt bringt, weil er so intim auch ist, ne?
Ja, und es gibt auch einen tollen Essay von dir, unabhängig von diesem Buch, über Nora Gaumeringer. Deswegen habe ich sie so mit hineingenommen, weil du darüber schreibst, sie hat so ein Poem, Vokale von ihrem Vater Eugen Gaumeringer, eintätowiert. Und du fragst dich total spannende Fragen in diesem Text, nämlich, ne, ist der Körper die Kathedrale des Individuums, oder wie sind diese künstlerischen Akte, ne, von diesem Gedicht, von dem Stechen, von dem, ne, zu sehenden Ding auf dem Körper. Wie ist das eigentlich miteinander verknüpft? Was ist da eigentlich vielleicht auch Kunst und oder Performance und all diese Fragen, die so zusammenhängen?
Ja, das ist eine schöne Frage. Also die Nora Gaumeringer hat dieses Gedicht von ihrem Vater, das übrigens ein sehr schönes grafisches Element auch einfach darstellt. Ich glaube, auf den rechten Unterarm sich tätowieren lassen von einem Tätowierer in Bamberg, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt. Und weißt du, wenn wir ein Theaterstück anschauen, dann stellen wir uns verschiedene Instanzen vor. Dann stellen wir uns diesen Playwright vor, also der den Theaterskript schreibt. Wir stellen uns eine Regie vor, die das sozusagen auf die Bühne bringt und entwirft, wie das auf der Bühne auszusehen hat. Und wir stellen uns Schauspielerinnen und Schauspieler vor, die das alles sozusagen verkörpern und darstellen. Und jede von diesen drei Instanzen ist eine eigene künstlerische Autorinnenschaft, sage ich jetzt mal. Und so ist es, so ähnlich sehe ich das eben auch bei dieser Tätowierung, ne? Also die Tätowierung ist ein Gedicht von einem Menschen. Das ist jetzt zufällig ihr Vater. Das ist natürlich auch nochmal schön, weil da auch nochmal was anderes, nämlich eine Nahbeziehung, die Nora Gaumeringer hat, eine Familienbeziehung, die sie quasi an sich selber nochmal zelebriert. Und dann eben halt auch die künstlerische Leistung eines Tätowierers. Also es ist zwar eine Fineline-Tätowierung, aber da muss man auch was können, damit es gut ist und damit es auch, wenn man sozusagen auch das jahrelang auf der Haut hat, dass es nicht verschwimmt. Da muss man gute Künstler haben. Und das Dritte eben ist, dass es eben auch sie als eine performative Geste natürlich von sich selbst hat. Es sagt auch etwas über sie aus, dass sie an ihrem Körper kuratiert hat. Es gibt auch einen Verkehrskreisel irgendwo in Mitteldeutschland, ich weiß nicht, wo dieses Gedicht auch nochmal Skulptur drauf ist. Ne? Also es gibt vielfältige Avatare dieses Gedichts. Aber ja, das hat mich interessiert.
Und bevor wir jetzt gleich zur nächsten Quizfrage übergehen, würde ich nochmal fragen, es ist ja eigentlich so ganz alt hergebracht, diese Gretchenfrage, wie haltet ihr es mit der Religion? Aber vielleicht ist auch heute die Gretchenfrage, seid ihr tätowiert? Weil das mag ich noch mit einbringen. Meine Freundin von mir war vor kurzem auf einer Hochzeit und statt dem Hochzeitstanz kamen auf einmal eine Tätowiererin, ein Tätowierer und die Gäste durften also sich ein Tattoo stechen lassen an dieser Hochzeitsfeier. Und das fand ich total spannend, also dass das sozusagen dieses Ritualhafte in eine andere Art Ritual übergeführt wurde und alle quasi die ganze Gesellschaft daran teilhaben durfte. Also das ist sehr spannend. Und deswegen die Frage an euch, was würdet ihr sagen? Weil, ich springe ein bisschen, Tamara, in deinem Roman ist Raupenfell, auch eine Figur, Beatrice, überlegt ins Kloster zu gehen. Deswegen mache ich jetzt einen ganz riesigen Bogen mit der Frage, wie haltet ihr es mit der Religion und seid ihr tätowiert?
Also ich bin noch nicht tätowiert. Und ich bin tatsächlich so aufgewachsen, dass ich nicht in die Kirche durfte. Also mein Vater wollte nicht, dass ich etwas mit Religion zu tun habe. Ich glaube, also alle anderen Kinder halt aus der Klasse, die gingen, also es gab Religionsunterricht in der Schule und ich und mein Zwillingsbruder gingen einfach nicht dahin, sondern wir gingen auch nach Hause. Und mich hat das aber wahnsinnig fasziniert. Also mich hat das so unglaublich interessiert, was da passiert, und vor allem dann diese Situation des Beichtens, das hat mich wahnsinnig, also was man da so sagen würde, ne? Und ich habe dann aber mir selber als Kind, kann ich mich erinnern, so ein Gebet ausgedacht. Ich habe mir so ein Gebet selber ausgedacht für mein Leben, das ich dann jahrelang wirklich jede Nacht gesagt habe, und da fing es schon dann so an, wo ich gemerkt habe, dass mich das wahnsinnig belastet, weil ich hatte dann plötzlich so das Gefühl, wenn ich jetzt einen Abend dieses Gebet nicht aufsage, dann passiert was Schlimmes, und dann wurde das immer schlimmer. Also ich habe mich dann selber in so einen psychotischen Zustand manövriert, wo ich einfach mir dachte, aber das geht nicht, weil ich kann jetzt nicht die nächsten 50 Jahre dieses seltsame Gebet da jeden Abend aufsagen und so, und habe das dann auch tatsächlich irgendwie losgelassen, weiß aber nicht wie. Und ich wollte gerade sagen, also ich glaube, für mich, so wie ich funktioniere als Mensch, ist das wahrscheinlich das Beste gewesen, dass ich nicht in die Kirche gegangen bin, weil ich so mir alle meine Werkzeuge fürs Leben selber irgendwie erarbeiten musste, weil ich sehe schon oft, also wenn es so schmerzhafte Phasen gibt oder schwere Phasen im Leben, merke ich oft, dass die Menschen sich auf etwas Höheres beziehen oder auf etwas, was größer ist als sie, und finden dort Trost und Zuflucht. Und ich habe das immer einfach nur in mir gefunden. Also ich habe mir immer gedacht, ich bin die für mich da ist. Und das hat mich dann immer stärker, glaube ich, gemacht. Aber es ist natürlich immer auch ein Gefühl von Haltlosigkeit. Also dass ich tatsächlich im Außen nicht so einen Halt habe. Mhm.
Und Paul, magst du noch was sagen zu der Frage? Zu der Riesenfrage.
Riesengroßen Religionsfrage.
Plus Tattoo.
Ja.
Ja, also ich muss auch kurz dazu, doch, weil das finde ich so witzig, und dann kannst du antworten. Aber ich finde das so wahnsinnig witzig, weil mein Vater eben damit nicht erlaubt hat, in die Kirche zu gehen. Er hat auch nicht wirklich Vorliebe für Amerika. Und dann habe ich den Paul nach Hause gebracht. Also einen amerikanischen Theologen.
Sie hat den Bad Boy katholischer Theologe heimgebracht. Ja. Wahnsinn. Ja. Ich habe einen Ministrant heimgebracht. Ja. Aber ich meine, aber gut. Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, ich habe katholische Theologie studiert, unter anderem. Und ich war aber eigentlich nie so Ministrant auch oder sowas. Ich war immer so im Musikverein und in so anderen Sachen und bin auch, also das ist mein zweites Studium. Ich habe vorher Altgriechische und Englisch-Irische Literatur in Irland studiert und musste das Studium abbrechen, weil ich da Epilepsieanfälle entwickelt hatte. Mhm. Und dann habe ich katholische Theologie studiert. Mhm. Und für mich ist das ja auch eine spirituelle Frage, aber eigentlich im Wesentlichen eine intellektuelle Frage. Mhm. Denn die Theologie und auch die katholische Kirche als Institution ist einfach auch eine Kulturtechnik. Mit allen Defiziten, die sie hat, ist sie eine Kulturtechnik. Und die zu verstehen und die auch sozusagen zu reflektieren, das finde ich in sich erstmal auch wertvoll. Tätowierung, also die Tamara hat ganz viele Leberflecken, das hat sie vorhin nicht verraten. Und da kann man auch Konstellationen nachfahren, aber ja, aber wir haben beide keine Tätowierung.
Wir sagen, wir kommen zur zweiten Quizfrage. Craig, seid ihr bereit? Okay, also was ihr jetzt hört, kann entweder sein von der brasilianischen Autorin Clarice Lispector.
Ich hab's genau gewusst. Jetzt kommt noch Diane Arnaud, bin überzeugt.
Da passt mal auf. Also genau, es kann entweder sein Clarice Lispector, ja, die noch immer so als Geheimtipp gilt, die 1920 in der Ukraine geboren wurde und dann mit den Eltern ausgewandert ist nach Brasilien. Ja, aber mittlerweile gibt es auch, ne, einige Romane und Erzählungen von ihr ins Deutsche übertragen. Und das Zitat, das ich jetzt gleich nenne, könnte entweder sein aus der Erzählung Tagtraum und Trunkenheit einer jungen Frau, übersetzt von Luis Ruby. Oder aber, ein ganz anderer Gegensatz, ist das Monika Rink und ihr Gedicht Was machen die Frauen am Sonntag? Monika Rink kennen vielleicht einige ja, als Lyrikerin, die bei Cookbooks schon mehrere Bände publiziert hat und von der jetzt gerade frisch auch der Band Höllenfahrt und Entenstaat kommen wird. Und der Text geht so. Keiner versteht, nur die Frauen verstehen. Die Frauen sind gut. Die Frauen sind sogar sehr gut. Die Frauen sind auch sehr schön. Die Frauen haben schöne Seelen. Die Frauen tragen schöne Schuhe. Die Frauen werden immer mit mir sprechen. Die Frauen bleiben, wenn sie auch das Land verlassen. Die Frauen sind da. Ich spüre bei den Frauen eine wachsende Bereitschaft zur Gewalt. Die Frauen vergrößern sich endlos und gehen darüber hinaus. Wir posten Fotos von unseren Fotzen. Es wird egal. Was wird genommen, was gegeben? Es entspricht sich nicht. Schreiben, schicken, weitermachen, schreien. Nicht verständlich sein.
Ich glaube, das ist Monika Rink. Ja.
Ihr seid euch einig? Mhm. Irgendetwas, was euch hingeführt hat?
Ich muss sagen, das ist total schön. Also ich meine, Monika Rink und Clarice Lispector, das ist tatsächlich eine sehr schöne
Kombination.
Ich war mir lange unsicher, aber wo dann das Wort Posting gekommen ist.
Stimmt.
Habe ich mir gedacht, das muss Monika Rink
sein.
Da hast du recht.
Die
Clarice Lispector würde das nicht schreiben,
Posting. Ja, und aber auch dieser am Anfang, lies mal den Anfang nochmal ganz kurz vor, Caroline. Das ist wie ein Mäuschen, das immer ein bisschen geht und dann wieder stehen bleibt und wieder weitergeht. Lies das mal bitte nochmal.
Nur die Frauen verstehen. Die Frauen sind gut. Die Frauen sind sogar sehr gut. Frauen sind auch sehr schön. Und die Frauen haben schöne Seelen. Die Frauen tragen schöne Schuhe.
Ja, großartig. Ja.
Ich höre auch die Monika Rink, wenn du liest, höre ich sie auch, wie sie das liest. Also, es ist, ja,
ich habe sie genommen, weil ich mache mich ja also immer schlau im Vorfeld, was ihr so lest, was euch inspiriert hat. Was euch inspiriert hat. Und bei euch beiden ist tatsächlich dieser Name von Monika Rink gefallen, aber auch von Nico Bleutke. Und nun schreibt ihr beide Gedichte. Und ich finde es spannend, was würdet ihr sagen, was sind genau bei den beiden vielleicht auch etwas in der Poesie, in der Poetik, das euch irgendwie im Lesen eint? Also wisst ihr, wie ich meine? Warum gefallen die beide euch gleich gut? Andere Namen waren andere, ne? Ich glaube, Dagmara Kraus war bei Paul auch noch jemand und auch du, Tamara, hattest noch andere Namen genannt, die du lyrisch spannend fandest. Und die beiden kamen bei euch beiden. Was glaubt ihr, warum?
Also ich weiß nicht, ob ich das hier so gut sagen kann, aber also Monika Rink und Nico Bleutke, beide haben für mich, ich meine, ja, da liest es auch anders, aber für mich haben sie beide so eine unglaublich durchbohrende Energie, die aber gleichzeitig so eine gewisse Schlaftrunkenheit in sie hat. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich diese Gedichte lese, als ob ich so im Schlaf Schlafwandeln, ja. als ob ich irgendwie ganz wach, aber eben wäre, aber und eben also mich bewegen könnte, aber zugleich schlafen würde. Und das sind so diese Zwischenzustände, die bei beiden, also für mich zumindest, immer sehr, sehr einnehmend sind. Und
ja, das ist so, genau. Also ich finde, Tamara, ich finde genau, wie du das sagst, ne? Also man hat das Gefühl, diese beiden Menschen sind so Lotusesser, wenn sie Literatur machen. Und es ist wirklich auch ein, also wenn man das mal so vielleicht auch einordnend sagen wird, so ein hoher lyrischer Ton. Er ist aber anders. Es gibt auch andere Stimmen, beispielsweise Jan Wagner. Mhm. Und man hat, das ist ein himmelweiter Unterschied. Und was ich an den beiden, an Monika Rink und beim Nico Bleutke sehr interessant finde, ist, dass sie sozusagen zu dieser Lyrizität und auch kommen mit einer kritischen Haltung, mhm. Aber ohne sozusagen die ganze Zeit irgendwelche Formen zu bedienen und irgendwelche kulturgeschichtliche Sujets aufzusaugen, mhm. sondern sie machen das wirklich aus sich selbst raus. Und das heißt, man hat es eben auch in dem, was du da gelesen hast, gehört, wie unglaublich kreativ diese Sprache ist. Mhm. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Tamara, ich glaube, das ist, oder?
Wie findest du? Ja, es ist, ich habe so ein Glück, dass ich Paul habe, weil kann das alles so schön erklären.
Aber
es ist oft bei uns so. Bei uns ist es oft so, dass ich Sachen eher fühle, mhm. und dann also sehr emotional wahrnehme mir, aber dann oft so ganz klare Worte fehlen. Bei Paul ist es oft so, dass er das dann einfach so schön...
Du entdeckst immer die Sachen, ne? Ich finde, du entdeckst immer die Sachen, ja. Und mhm. hast so eine... Und spürst sofort, ob es dir taugt.
Das ist schön gesagt, ob es dir taugt. Ihr beiden seid ja, wie ich schon gerade erzählt habe, unglaublich vielfältig, ne? Im Romanschreiben bei dir, Tamara, im essayistischen oder Sachthemen schreiben oder im kulturwissenschaftlichen Forschen, wie will man sagen, bei dir, Paul. Und trotzdem kommt ihr beide auch immer wieder zur Lyrik zurück. Was ist da, was euch nicht loslässt? Und vielleicht, Tamara, auch an dich die Frage, da du ja auch tatsächlich professionelle Musikerin bist. Wie ist da für dich vielleicht auch ein Zusammenhang auch eines nicht loslassen Könnens?
Mhm. Ja, schön. Also, ja, ich glaube, also ich bin generell, glaube ich, dadurch, dass ich als Kind angefangen habe, Geige zu spielen, also da stellt sich ganz unbewusst, glaube ich, und später wird es einem bewusst und dann kommt es eben zu Krisen, aber zuerst ist es unbewusst, also indem man ein Instrument spielt, zeigt man sich eigentlich täglich seinen Zustand. Mhm. Also sobald man anfängt zu spielen, weiß man schon, okay, heute bin ich so drauf, heute bin ich so drauf, heute kann ich das, heute kann ich das nicht, das war gestern schon besser und so. Und es ist immer eigentlich ein permanentes andauerndes Sezieren von einem selbst. Wie, was kann ich heute und wie kann ich es besser machen und warum kann ich das nicht? Und also man beschäftigt sich auch unglaublich stark mit der eigenen Psyche. Ja. Auch später, wenn man dann auf der Bühne ist oder eben so Probespiele oder Konzerte oder so hat, da ist man sehr beschäftigt, da, also mit dem eigenen psychischen Zustand und wie man sich auf einen Punkt bringt, auf dem man auf die Bühne gehen kann und das einfach in diesem einen Moment funktionieren kann, weil es gibt immer nur einen Moment, also du kannst nicht zweimal auf die Bühne gehen, es gibt nur einen Moment, in dem du das machen kannst. Und so lernt man sich eigentlich auf sehr vielen Ebenen kennen und es ist alles sehr verdichtet und jetzt, was die Lyrik angeht, habe ich schon, glaube ich, gesagt, also ich bin sehr, mich interessieren sehr so Stimmungen und Zustände und das ist zum Beispiel etwas, was man in Gedichten, weil es eben so eine verdichtete Form ist, unglaublich schön zum Ausdruck bringen kann, weil es auch nicht, also es muss, da muss es, also in Gedichten, also es kann sein, auch in einem langen Gedicht, aber es ist nicht unbedingt notwendig, dass die Gedichte einen sehr großen Bogen haben, sondern da gibt es auch Raum dafür, dass man einfach zum Beispiel einen ganz kleinen Auszug aus einem Gefühlszustand beobachtet, ja genau, und eben dann, also buchstäblich verdichtet, und dann. Und das ist eben das, was mich so eben nicht loslässt. Und dann auch, ich meine, Lyrik kommt von Lyra, also das heißt tatsächlich von der Musik. Und früher haben sie also Texte auch gesungen. Und wenn ich meine Gedichte schreibe, ich versuche schon immer so zu denken, wie ich sie auch hören würde, also vertonen würde. Also was wären das für also ich also zum Beispiel, ich habe einen Zyklus Balkan Ultra eben geschrieben, den ich in Maran gelesen habe. Und da habe ich mir tatsächlich so einfach Stimmungen überlegt. Ne? Und so, dass jedes Gedicht auch wirklich eine eigene Farbe hat. Und trotzdem passen sie zusammen. Und
du machst das auch beim Schreiben, ne? Du machst das auch beim Schreiben.
Ja,
also du liest, ich höre, also wenn die Tamara schreibt, also besonders wenn du Lyrik schreibst, Tamara, dann höre ich dich immer wieder dieselben Zeilen wieder zu lesen, dann kommt ein anderes Adjektiv rein oder es kommt dann eine andere Position und du schreibst schon sehr stark mit dem Ohr. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Und ja, und das ist ein, also wenn ich jetzt nur daran denke, es ist natürlich ein wunderschöner Zustand in diesem Suchen nach richtigen Worten und richtiger Position der Worte. Ja, das ist ja, es ist auch schön, ich meine, und Prosa ist nicht unbedingt sehr anders, aber ist halt ein bisschen verdünnt, ne? Ein bisschen verdünnte Lyrik. Also
ich finde es interessant, was du, Tamara, eben auch gesagt hast, ne? Dieses jeden Tag ringen, dass das Wort richtig passt und so. Und dass das irgendwie auch, das ist auch eine Freude einerseits und es ist andererseits auch, also wenn man da sitzt und versucht, einen Handschuh anzuziehen oder das letzte Mosaik einzusetzen und es muss passen. Und das ist, glaube ich, im Schreiben was sehr Schönes und es ist natürlich auch was einen wahnsinnig machen kann. Und gerade wenn man...
Weil es auch so viele Möglichkeiten gibt. Ich finde dieses, wenn man anfängt, ein Gedicht oder eine Erzählung oder einen Roman zu schreiben, also es gibt so viele Möglichkeiten, das zu machen. Also es gibt so viele Möglichkeiten des Anfangs. Aber ich meine, im Leben ist es ja auch so. Mich fasziniert das. Aber ich meine, für mich sind Literatur, Musik und Leben schon sehr nahe. Also, ne, und im Leben ist es genauso. Ich meine, es gibt auch unzählige Varianten, wie man sein eigenes Leben leben kann. Aber man entscheidet sich irgendwie für eine Variante und lebt dann die. Aber ich zum Beispiel habe immer im Hintergrund so ein Bewusstsein darüber, dass es auch ganz anders sein könnte. Und das ist etwas, was einen irgendwie auch ein bisschen verrückt machen kann, weil es natürlich auch irgendwie absurd ist, dass man dieses eine Menschenleben bekommt und dann fast gezwungen ist, sich für diese eine Variante zu entscheiden. Und andere bleiben dann unausgelebt. Und ich finde, Literatur ist dann aber wiederum ein Medium, wo man andere Lebensvarianten ausprobieren kann, indem man eben Figuren entwickelt und mit ihnen, also oder durch sie dann was anderes auslebt.
Ja, und ich finde auch, wenn du zum Beispiel, also wir waren jetzt im August, haben wir uns 2,5 Wochen einen Retreat gegeben und haben jeden Tag dort auch geschrieben. Und es ist interessant, Tamara hat gerade eben gesagt, wenn sie probt, dann steht sie morgens auf und es ist immer irgendwie dasselbe Stück. Aber manchmal geht es dir ein bisschen besser, manchmal hast du einen Überschwang, manchmal hast du irgendwie zu viel im Kopf und es hat einen Einfluss auf das, wie du spielst. Und das ist auch, also wenn, weißt du, Tamara, wie du dann jeden Morgen aufgestanden bist und hockst dann echt dann um 7 Uhr da am Platz und schreibst, da merkt man auch, in welcher Verfassung du jeden Tag auch dann bist. Ne? Also wenn du viel im Kopf hattest oder du merkst, wie du gerade eben auch erzählt hast, die Erzählung geht nicht so richtig los oder die Episode, da kommt man schwer rein. Oder du bist ganz still und du tippst nur und man hört dich nur. Und ich finde, das ist irgendwie so, wenn man als Paar schreibt und man kann, also in der Musik kann ich nie nachempfinden, was die Tamara macht. Ja, ich habe laienhaft auch mal Musik gemacht, aber das kann ich nicht so nachvollziehen. Aber einen anderen Menschen beim Schreiben zu beobachten, das ist was sehr Schönes. Also, weil man hat verschiedene Grade des Glücks, aber auch verschiedene Grade der Verzweiflung. Und die.
Es kann auch schon einen auch ein bisschen, also es gibt ja auch so Phasen zum Beispiel, wenn es bei mir stockt und du bist aber total, und Paul schreibt ja sehr intensiv, ne? Also wenn er schreibt, schreibt er ganz laut. Das ist so. Und wenn ich aber da gerade irgendwie nicht weiterkomme, kann das auch so einen fertig machen, ne? Also das ist wieso, ich meine, ich habe oft so gelesen über so Paare, die zusammengelebt, also Schriftstellerpaare, die zusammengelebt haben, geschrieben haben, dass es ja auch wahnsinnig gemacht hat, wenn sie gerade nicht konnten und unter andere aber schon. Aber ich glaube, wir haben das Glück, dass ich dir das halt oder du mir auch sage, ne? Also ich sag dir dann auch so, also ich komme da jetzt nicht weiter und so, ne? Und dann hilfst du mir ja auch, ne? Also das ist nicht so, dass du mich dann einfach das alleine lässt.
Und ja, das ist auch, also es geht mir ja genauso, ne? Also wenn wir was schreiben, wenn ich was schreibe und lese es dann Tamara vor, es ist irgendwie auch schön, da nochmal jemanden zu haben, der dir sagt, du hast noch die Latten am Zaun. Mhm. Also man kann das, was du geschrieben hast, tatsächlich irgendwie verstehen. Mhm. Also es ist nicht so, also manchmal ist ja ein Satz, ein Vers oder sowas einem selbst komplett plausibel und man ist berauscht davon, aber er ist einfach Schrott, ja. Und da einen Menschen zu haben, den man, ohne nach außen gehen zu müssen, einen bestärken kann oder auch irgendwie auf etwas anderes hinzuweisen, das ist schon. Ja,
oder auch, wie sich das Ego, ich meine, manchmal ist es ja auch so, dass sich das eigene Ego sehr stark ins Schreiben mischt und natürlich ist man dann so als eine neutrale Position daneben ein super Feedback, ne? Also das ist, glaube ich, für uns beide ziemlich wichtig, dass wir uns zum Beispiel oft auch sagen, ich meine, das findest halt auch nur du sehr gut, weißt du, ich meine, aber es ist uns.
Ja, das stimmt. Aber man kann wirklich sagen, Tamara, glaube ich, dass also jeder Text, den du verschickst und jeden Text, den ich verschick, den haben wir gegenseitig gegengelesen. Ne? Ich glaube, das kann man wirklich in Wahrheit sagen. Es ist so.
Ja, das ist auch ein bisschen problematisch, finde ich, weil ich traue mir fast gar nichts mehr wegzuschicken, ohne dass du es gelesen hast. Also das ist dann,
ja, es geht mir aber auch so, ja, genau.
Aber es ist ganz schlimm eigentlich. Also es ist. Ich denke mir so, ich kann gar nichts mehr wegschicken, also ohne dass du es liest. Also nicht mal irgendwie ein Facebook-Post.
Ja, aber also.
Ja, das stimmt. Du liest sogar die Emojis. Da fragst du, soll ich jetzt den Waschbär dran machen? Oder was hast du neulich gefragt? Irgendwie so die Emojis? Ist das zu viel? Ja, klar.
Sehr schön. Ja, also danke für diese Einblicke in euer Schreib- und Eheleben, das so miteinander verquickt ist, bis in die Emojis hinein. Was mich aber zu der Frage bringt oder eine Frage weiter für Tamara. Es gibt in diesem Gedicht von Monika Rink die Zeile: Ich spüre bei den Frauen eine wachsende Bereitschaft zur Gewalt. Und du hast es ja vorhin schon erzählt, ne, dass dich das interessiert oder dass dich das nicht loslässt, auch diese Gewalt unter Frauen auf unterschiedlichen Ebenen. Und was vielleicht dahin führt, dass wir über deinen Roman sprechen, der Raupenfell heißt und ja, der drei Frauen in den Mittelpunkt stellt. Die heißen Georgiana Duchamp, Dobrinka Ljubic und Beatrice Lazar. Und es sind drei ganz unterschiedliche Frauen. Also sie kommen aus Rumänien, aus Kroatien, aus Slowenien, ne? Also aus ganz Europa und leben alle in Wien. Und ihre Wege kreuzen sich immer wieder, ne, an unterschiedlichen Orten und Zeiten. Das hast du so auch total interessant, finde ich, so geschichtet, diese unterschiedlichen Zeiten. Und ja, also vielleicht magst du erstmal erzählen, bevor wir inhaltlich weiter auf diese drei unterschiedlichen Lebensläufe eingehen, die so unterschiedlich sind, aber dann doch irgendwie an mancher Stelle ganz nah beisammen. Wie sind dir diese drei Frauen, wie sind die begegnet? Wie hast du sie sozusagen festgehalten?
Ja, ich habe mir damals so drei Motive überlegt. Und zwar wollte ich so tatsächlich Körper, Seele und Geist verformen. Also in Figuren manifestieren und ich habe mir also quasi also diese drei Frauen, jede von ihnen einen Aspekt sehr verstärkt hat und zum Beispiel Dobrinka ist dann letztendlich diese Figur geworden, bei der Körper sehr im Vordergrund ist. Die Beatrice war für mich symbolisch quasi die Seele, also und das zeigt sich auch in ihrer Figur. Die Beatrice ist jemand, der sehr von ihren Emotionen geprägt ist, die ganze Zeit ihre Stimmungen wechselt, die sehr offen ist für alles, die eben auch ständig nach einem Halt sucht, aber es kann sich bei ihr auch alles gleich verändern, so wie eben die Seele auch eben ist. Und dann noch eine dritte, die eben Geist symbolisieren würde, und das war eben Georgiana. Und Georgiana habe ich dann eben auch stark mit Musik verknüpft, weil ich finde, dass die, also da kommt der Geist des Menschen sehr gut also zeigt sich sehr, sehr schön. Und und dann hat es mich halt interessiert, wie drei Frauen, die eben so unterschiedliche Ausprägungen haben, auf ein entscheidendes Erlebnis reagieren. Und das ist jetzt bei allen dreien, also das Kind, das sich ankündigt. Also die werden alle schwanger auf unterschiedliche Weise. Und dann hat es mich eben interessiert, wie sie jetzt mit dieser Entscheidung, die sie da treffen müssen, weil es waren alle ungewollt schwanger, umgehen würden. Und ja, und das war quasi so der Ausgangspunkt dieses Romans.
Ja, ne, Dobrinka ist jemand, die hat einen Schönheitssalon, die trinkt immer gerne mal einen Sekt.
Genau.
Georgiana ist Cellistin bei den Wiener Philharmonikern und wird auch, ne, mit wildem, wallendem Haar uns vorgestellt. Und Beatrice wiederum ist Pianistin. Und das ist auch die Person, wir hatten es davon, die überlegt, ins Kloster zu gehen.
Genau, und die Beatrice ist auch diejenige, die Beziehung mit ihrem 50 Jahre älteren Lehrer führt.
Genau.
Und das ist auch eine Figur, die sehr kindlich dargestellt wird. Also ihre ganze Erscheinung ist sehr kindlich. Also quasi immer noch in einem Zustand, wo alles möglich ist. Ja, und es ist auch lustig, wie man dann immer so Vorlieben hat für die Figuren. Und ich, mir war Beatrice immer, mir lag die Beatrice immer einfach so am Herzen. Aber ich meine, es ist einfach eine grundsätzliche Frage im Raupenfell, und diese Frage stellt sich auch immer wieder, wenn ich mit Kolleginnen zum Beispiel über diese Themen spreche, warum die Frauen bestimmte Sachen mit sich machen lassen, obwohl sie überhaupt nicht machen wollen.
Und das finde ich, diese Passagen im Roman, die einen auch die mich überhaupt nicht mehr losgelassen haben, ne? Also immer diese Momente des Übergriffes, sage ich mal, ne? Also
Der Fremdbestimmung.
Genau, auf Fremdbestimmung. Also Dobrinka, damit geht der Roman auch los. Wird ja von ihrem Mann Max geschlagen, auch vergewaltigt. Ne? Georgiana wiederum lässt sich auf so eine einmalige Sache in Porto ein mit Louis.
Obwohl sie gar nicht will.
Und das ist so toll beschrieben, Tamara. Ich finde das so grandios, weil ich finde, das ist eine total spannende Frage. Sie will gar nicht, sie ekelt sich fast körperlich vor Louis. Du beschreibst es sehr, sehr eindrücklich, ne, was sie ganz genau beobachtet, wo es da irgendwie nochmal gluggert. Ne? Also und spürt wirklich so eine körperliche Abwehr. Und trotzdem ist es fast wie so etwas, ja.
Und trotzdem, will sie es ja. Das ist ja das Problem. Eigentlich, ich meine, ich sage jetzt, obwohl sie es nicht will, aber ich weiß ja, dass sie es eigentlich will. Und das ist ja dann dieser Abgrund, der sich dann aufmacht. Und ich glaube, den viele Frauen kennen. Weil,
im Großen. Im Kleinen, weißt du, also ich meine, was tut man vielleicht auch in einem Kleinen, wo man sagt, will irgendwie nicht unhöflich sein, man will vielleicht gefallen oder man will jetzt niemanden zurückstoßen.
Genau, aber ist das nicht unglaublich, man will nicht unhöflich sein. Das ist, also es ist, kein Mann würde sich denken, jetzt will ich nicht unhöflich sein. Also, ne, und aber das ist ganz, ganz, also eingraviert in den Frauen dieses, ich will nicht unhöflich sein. Ich habe das eben jetzt gerade auf der Tournee, also weil ich einfach so viel Zeit mit Frauen verbracht habe und wir halt über diese Themen gesprochen haben. Und ich meine, wie oft habe ich diesen Satz gehört, ja, und dann will man aber nicht unhöflich sein. Und das ist einfach unglaublich, ne? Also dieser und das ist eine Sache.
Oder nicht brüskieren. Würdest du sagen, nicht brüskieren? Also man will die
einfach wirklich, man will nicht unhöflich sein, aber dann ist da noch eine andere Sache, und das ist, glaube ich, das kennen auch viele Frauen, glaube ich. Das ist nämlich diese ganz tiefe Sehnsucht nach Verschmelzung oder nach großer Liebe oder nach einer unglaublichen Liebe, einer einmaligen Liebe. Und ich glaube, das ist auch etwas, was viele Frauen dann zu weit treibt. Und das alles und diese beiden Komponenten, mischen sich in Georgiana. Also sie ist ja eigentlich, ich meine, Georgiana ist eine unglaublich erfolgreiche, selbstständige Frau. Sie braucht im Prinzip niemanden. Also sie kann ihr Leben perfekt meistern, wohnt ganz allein in Wien. Ihre Eltern sind, also Vater ist in der psychiatrischen Anstalt, die Mutter ist einfach woanders. Aber sie ist total unabhängig, sowohl finanziell wie auch mental. Also, und trotzdem hat sie dann in ihrem persönlichen Leben diesen Hunger nach Füllen und nach Füllen, würde ich mal sagen, ja, wirklich nach Füllen. Und es ist auch so verrückt, wie sie sich dann, wenn sie schwanger wird, wie sie dann sogar noch selbst das Ganze so schön redet, dass es doch eigentlich möglich wäre, ne? Und sie wird jetzt einfach das alles lassen in Wien und nach Portugal ziehen und dann mit Luis das alles gründen und Familie gründen und Haus, also in sein Haus einziehen und es wird alles super und es ist in ihrem Kopf alles ganz möglich und real und er ist ja gar nicht da, er ist einfach verschwunden, also, ne, und dann wie weit es gehen muss, bis sie überhaupt versteht, dass das alles eine Riesenillusion ist in ihrem Kopf, die einfach nicht sein wird. Und dieser Moment des Begreifens, das wird nicht sein, das ist etwas,
ja. Deswegen, mir geht es auch mit diesen Frauen so, man fühlt sich total tief rein, man fühlt super mit und gleichzeitig hat man natürlich auch so eine Art Wut in manchen Szenen, dass man denkt, warum tut sie jetzt nichts? Warum tut sie jetzt nichts Aktives dagegen? Ne? Es hat manchmal wie so eine Passivität, ja, die man einerseits nachempfindet und andererseits irgendwie auch selber so eine Wut mitentwickelt, so, ne? Mhm.
Ja. Aber das finde ich toll. Also das finde ich toll, wenn man als Leser oder als Leserin also tatsächlich so eine Wut entwickelt, ne? Also und tatsächlich, aber das heißt ja nur, dass man wirklich mitgegangen ist mit den Figuren. Und ich meine, es gibt verschiedene Ansätze, was man mit seiner Literatur erreichen möchte. Aber mir, also für mich ist es eigentlich das Einzige oder das Wichtigste, was ich eigentlich möchte, ist, dass die Menschen berührt werden. Und dass sie auch mitgehen. Ich finde, das hat man zum Beispiel in Klagenfurt, Wachmann-Preis, so schön gesehen. Obwohl diese Geschichte, also ich meine, das war ja eigentlich eine schlimme ja. Erzählung, die ich da gelesen habe, ne? Aber die Menschen haben sich absolut drauf eingelassen und sind mitgegangen und haben sich berühren lassen. Und für mich war das eigentlich von dem ganzen Bachmann-Preis das schönste Element eigentlich. Also dass die Menschen mitgegangen sind. Und sogar in dem Moment, wo es halt so emotional wurde. Da, ich meine, es gab bestimmt auch andere Kommentare, die habe ich halt nicht gesehen, aber was ich mitbekommen habe, war, dass die Menschen davon berührt waren und selber in diesen Zustand gekommen sind. Und das finde ich ist ja eine unglaubliche Kraft, die dann die Literatur entwickeln kann. Und für mich ist das eben das, also Menschen erreichen, weil ich meine, mir ist das Publikum schon wahnsinnig wichtig. Also ich möchte, dass das Publikum eine sinnliche Erfahrung auch macht, wenn es was liest, was ich geschrieben habe, und das ist, ich meine, und noch besser, ich meine, wenn es sie wütend macht oder wenn es sie beglückt, das ist beides genauso toll. Also Hauptsache es kommt eine Reaktion, aber weil diese Gleichgültigkeit, nachdem man ein Buch gelesen hat und danach irgendwie so nichts wirklich da ist, das war halt ein schönes Buch und so. Ich meine, ja, das dann glaube ich, ist mir lieber, wenn die Menschen wütend werden und sich ärgern über diese Frauen und warum sie so leicht, also so handeln. Ne?
Ja, darf ich dazu was sagen?
Hm? Ja.
Oder ja. Also ich finde das auch. Also Tamara, was du gesagt hast, als du diesen Text in Klagenfurt gelesen hast, war in diesem Raum auf einmal eine unglaubliche Emotion und für mich. Ich beobachte das es ist auch wieder vielleicht, wenn man als Schriftstellerin und Schriftsteller verheiratet ist, man beobachtet die andere Person und ist sozusagen auch ein bisschen immer wieder erstaunt. Also zum Beispiel, ich bin emotional sehr zu und komme sehr stark vom Kopf her und überlege mir und konstruiere die Sachen sehr. Hm. Und die Tamara kommt mit Texten, die eine unglaubliche Wucht entwickeln. Und ich weiß manchmal gar nicht, wo sie das herholt und auch woher sie die Schamlosigkeit nimmt, das so auszustellen und dass es auch trifft. Ne? Und das erstaunt mich immer wieder. Also, weil man sieht das ja oft auch, wenn man Romane liest, wenn man Texte liest, wenn man sie auch hört. Texte sind oft auch einfach auch absolviert. Sie sind verfasst und für mich ist immer, wenn ich sehe, wie die Tamara schreibt, eine Erinnerung daran, dass es eigentlich um was geht und dass in uns, weißt du, das ist wie immer so, ihr kennt ja an diesen ganzen Tourismusstandorten, wo man so eine 5-Cent-Münze einwerfen kann und die wird dann umgeprägt und so, ne? Und das ist natürlich eine sehr massive Umwälzung, aber Literatur macht ja auch was mit uns. Und die kommt aber, und das ist das eine, und das ist das andere ist, ich sehe irgendwie in dem Umfeld der deutschsprachigen Literatur sehr viel so didaktisch aufarbeitende Literatur, die man sehr gut einordnen kann und an Diskurse anschließen kann und alles Mögliche. Aber sie ist eigentlich oft leer. Und das erstaunt mich immer wieder, wenn ich Sachen von der Tamara lese. Da wundere ich mich oft, wo holt die das Zeug her? Und
so, Caroline, ja, ich kriege jetzt meine Liebeserklärung hier.
Na, die kann ich hier schon nochmal geben.
Weißt du, ich weiß. Darauf habe ich jetzt gewartet.
Ja, sonst habe ich nichts mit. Genau.
Zwei Fragen hätte ich, glaube ich, noch zum Roman, bevor wir schon wieder weiter vielleicht preschen. Das eine ist, dass ich ja spannend finde, also ne, es geht, wir folgen diesen drei Frauen und du hast es schon gesagt, alle drei sind schwanger aus ja nicht ganz einfachen Beziehungsverhältnissen mit Männern und wir alle drei unterschiedlich damit umgehen. Finde ich total spannend und so ganz, ne, der Fokus darauf, also wie so eine Lupe darauf gerichtet, was heißt das eigentlich, wie damit umgehen, auch da macht das jede ganz unterschiedlich, also Dobrinka ist auch jemand, ne, die zum Beispiel weiterhin trinkt und ausgeht, auch Sex hat mit Männern, das ist auch eine ganz, ganz spannende Passage, wo sie dann, ne, die Männer, also sie haben Sex, sie haben einen One-Night-Stand ohne Verhütung und die Männer sagen, ach, ups, danach, huch. Und sie sagt, ja, du musst dir keine Gedanken machen, ich bin sowieso schwanger. Und die Männer jedes Mal vollkommen ausflippen. Was total spannend ist in dieser moralischen Bewertung. Also, ne, ist es okay, ja, Sex zu haben ohne Kondom, aber also auch das ganz, ganz eindrückliche Passagen. Und ich finde aber auch spannend, das ist mir aufgefallen, im Roman gibt es diese Passage, wo der Satz, ich will dich nicht, in Bezug auf ein Baby vorkommt. Genau. Und das kommt auch in deinem Gedichtband vor. Also es ist so eine Art Motiv, ein Satz, das kann man, ne, kennt so vom Gänseblümchen abzupfen, genau. Das auch nochmal so unglaublich eindrucksvoll beschreibt, was das eigentlich für ein Hin- und Herwälzen ist, der Gedanken, ob man ein Kind behält oder eben auch nicht.
Ja, weil es eine Frage tatsächlich, ich meine, es ist buchstäblich eine Frage von Leben lassen oder Leben nehmen. Also, und das ist natürlich erstaunlich, wenn eine Frau in so eine Position kommt und sich dieser Kraft in sich bewusst wird. Also tatsächlich, dass sie jetzt imstande ist, dieses Leben zu geben oder es eben zu verhindern. Und ich glaube, wenn man sich dafür entscheidet, dieses Leben also zu verhindern, also es, ja, dass es eben vorbei ist und das auch macht, ich glaube, das öffnet in der Frau also einen ziemlich abgründigen Kanal, nämlich diese zerstörerische Kraft, die Frauen auch in sich haben. Und das zeigt es dann nochmal, wie nah also diese beiden Pole aneinander sind. Also diese zerstörerische Kraft und die Kraft des neuen Lebens, die sind also ganz nah beieinander. Und ja, also das hat mich sehr lange beschäftigt, also beschäftigt mich nach wie vor, was das mit einer Frau macht, wenn sie das Leben, das sie in sich hat, wenn sie dazu Nein sagt. Weil sie sagt im Prinzip auch zu sich selbst Nein. Also vielleicht manche Frauen empfinden das anders, also dass sie, indem sie Nein zum Kind sagen, Ja zu sich selbst sagen und sie sich ermächtigt dadurch fühlen. Es gibt bestimmt auch, also ich meine, es gibt ja ganz verschiedene, also das ist so schwer auch, das irgendwie in eine Schachtel so einzusortieren, weil es gibt ja so verschiedene. Ich meine, wenn ein 15-jähriges Mädchen vergewaltigt wird und jetzt schwanger ist, ich meine, natürlich, also soll sie die Freiheit haben, also das nicht mehr zu sein, also finde ich zumindest, ne? Aber sagen wir, dass eine Frau wirklich ganz, also zum Beispiel Beatrice, sie wird von ihren 50 Jahre Eltern Lehrer schwanger. Und bei Beatrice ist es ja nochmal anders, weil Beatrice möchte das Kind als einzige von diesen drei Frauen tatsächlich auch behalten. Und es wird aber dann weg, also sie hat dann eine Fehlgeburt und verliert das Kind. Ja, und dieses Spiel auch des Lebens, dieses brutale Spiel des Lebens, ne, das ich meine, es entstehen Kinder, also Frauen bekommen Kinder, die also Frauen werden schwanger, die das eigentlich überhaupt nicht wollen oder es ist nicht unbedingt ihr Ziel, jetzt ein Kind zu haben oder sowas. Und dann gibt es Frauen, die sich nichts anderes wünschen, als ein Kind zu haben, werden aber nicht schwanger. Und das sind psychische Zustände, die man meistens von außen nicht wahrnimmt, weil man davon einfach in der Gesellschaft nicht offen spricht. Ich meine, ich rede schon sehr offen mit Frauen drüber, also je mehr man sich eigentlich öffnet und es braucht ja nicht lange. Also man muss eigentlich nur ganz offen mit einer Frau sprechen und wirklich, also die meisten Frauen haben irgendeine Erfahrung in diese Richtung, die einfach nicht einfach war. Und diese Erfahrungen, die arbeiten in Frauen. Und nur weil man sie jetzt halt von außen in der Gesellschaft nicht wahrnimmt, heißt es nicht, dass sie im Hintergrund nicht brödeln und deren Energie entwickeln. Und das sind eben so Sachen, die mich
da. Ja, wir wollen jetzt auch gar nicht verraten, wie am Ende des Romans alle Fäden auch ein bisschen zusammenlaufen und es doch noch ein Clou gibt. Aber meine letzte Frage wäre, es ist ja auch ein Roman, der so ein bisschen unterschiedliche Formen zusammenbringt. Also wir haben nicht nur drei unterschiedliche Frauen, an denen du entlang erzählst, sondern es gibt auch mal tagebuchartige Eintragungen, es gibt Gebete, auch Lieder. Es gibt, also da habe ich mich ja total erinnert. Es gibt einmal dieses Lied, einst ging ich am Strande der Donau entlang. Und ich habe total vergessen, ich kenne dieses Lied. Ne? Also ich konnte es singen.
Ja.
Es ist ein Vergewaltigungslied und ich dachte, oh mein Gott, man hat es als Kind gesungen. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext es dazu kam, aber mir war bewusst, ich konnte es sofort mitsingen und das war irgendwie erschreckend. Aber was ich auch sagen will, also, es gibt Gebete, es gibt Lieder, es gibt Chats voller Emojis, da sind sie wieder. Und es gibt auch diese Erzählung, die Henne und das Ei, das du zitierst. Und deswegen habe ich Clarice Lispector Spector mit hineingenommen. Also das sind Zitate, die du so vor die unterschiedlichen Kapitel stellst. Deswegen wäre meine Frage, wie kommt sie noch hier mit hinein und warum ist sie dir hier wichtig?
Also erstens schätze ich Clarice Lispector sehr. Also ich meine, sie hat auch so eine verrückte Lebensgeschichte. Also ihre Mutter wurde von russischen Soldaten vergewaltigt und hat dabei Syphilis bekommen. Und es hieß damals, wenn sie ein Kind bekommt, dann wäre sie dann davon geheilt. Und sie hat halt Clarice bekommen, ist aber wahnsinnig geworden. Also sie ist nicht heil geworden, sondern sie ist, also die Clarice Lispector musste dann beobachten, wie ihre Mutter wahnsinnig wurde. Und das ist schon etwas, was ich mir dachte, würde sehr gut passen zu diesen eben emotionalen, psychischen, mentalen Zuständen, die ich da darstellen wollte. Und dann ist diese Erzählung, die Henne und das Ei, habe ich mir gedacht, das ist ein perfekter roter Faden, weil ich meine, ich glaube, sie hat auch selber gesagt, dass das die einzige Erzählung ist, die sie selbst nicht versteht. Und das habe ich mir auch gedacht, das ist doch eigentlich sehr schön. Also wenn sie das selbst nicht versteht und das bedeutet, also man kann das sowieso immer genauso verstehen, wie man es halt verstehen will, aber in dem Sinne ist es nochmal freigegeben, dass es keine Richtlinien gibt. Und ich habe das halt so gelesen, wirklich das Problem von Henne und das Ei. Also ich habe das so gelesen, dass im Moment, wo die Frau sich ihrer Macht bewusst wird, also diese Macht über das Leben oder Nichtleben eines Kindes, dass sie diese Macht dann gänzlich verwandelt. Und deswegen habe ich dann Passagen aus dieser Erzählung als Moti genommen. Und ich finde, die sind für mich sehr organisch. Also die passen sehr gut dazu, finde ich. Ja.
Klar. Aber darf ich da kurz nochmal was dazu sagen? Also ich will jetzt nicht mansplainen, aber das ist auch wieder was, was ich immer wieder beobachte irgendwie. Und Tamara, du hast auch so, also Clarice Lispector, Sylvia Plath, Virginia Woolf hast du neulich auch in einem Gedicht zitiert, glaube ich. Oder? Es war doch in diesem, ja genau. Und das sind sehr extreme Frauen. Und
ja, weil die Frauen sind alle, wir sind doch alle extrem, oder?
Ja, es ist so, ne? Und ich finde es interessant, aber und das ist auch, also ich kann das wirklich nur sozusagen als Zeuge, als Beobachter das schildern. Es gibt ja diese Perspektive der der Menschen, die sich immer sozusagen über den Tisch gezogen fühlen, die das Opfer sind von allen Dingen. Und diese Perspektive, die du oft ergreifst, Tamara, ist eben dieser Moment von, ich habe eine Macht und was mache ich damit? Und das finde ich interessant, also dass man von der eigentlichen Frage herkommt, nämlich dass man Macht hat. Und
oder dass man die Wahl hat.
Ja, genau, und die Wahl hat. Ja.
Oft hat man nicht die Wahl. Also ich meine, so wie man das heute beobachtet, oft gibt es auch keine Wahl, aber das sind andere Themen. Aber ja, im Grunde, also in den Ebenen, wo ich da jetzt geschrieben habe, da gäbe es die Wahl. Und das ist halt dann die
Wahl. Ich sehe schon, wir haben so viele Themen. Also beim nächsten Mal, wenn ich in Wien bin, machen wir einfach einen ganz langen Ausgehabend und greifen nochmal alle Themen auf. Aber wir kommen zur dritten und letzten Quizfrage und ich habe mir was Besonderes überlegt. Und zwar habe ich zwei längere Passagen, die alle ja mit einer Straßenszene und einem Friseur zu tun haben. Und die lese ich euch jetzt beide vor und ihr müsst die sozusagen zuordnen. Das eine kann sein, dass das von Virginia Woolf ist. Ihr habt sie gerade erwähnt, mit die Wellen. Das hat Maria Bosse Sporleder übersetzt. Oder aber, und jetzt kannst du mir vielleicht auch helfen, Tamara, damit ich ihn richtig ausspreche, Leutze Kovacic?
Ah, Leutze Kovacic.
Ja, Kovacic. Ja, Kovacic. Sehr gut. Genau, und seinem Opus Magnum, die Zugereisten. Also ein slowenischer Autor. Genau. Also, pass mal auf. Die erste Passage geht so. Ich lese mal vor. Die ersten Tage verbrachte ich am Fenster lehnend. Die Straßenbahn fuhr und die Oberleitungen zogen sich über die Straßen. Auf der anderen Seite waren Geschäfte, Zoos mit Konfektion und Schuhen, mit einer kleinen Passage in der Mitte. Ein Delikatessenladen, ein Barbier, ein Friseur, das Lebensmittelgeschäft Fischer mit einem Papagei aus Pappmaché an der Tür, ein Tabakladen und die Galanterie Schmalk mit einer Ecke aus schwarzem Marmor. Ein Goldschmied und ein Uhrmacher, eine Kirschnerei in einem Palast aus spiegelndem Marmor, das Großkaufhaus Schmied, alles war elegant, vom Türvorleger bis zur Türklinke. Lokale reihten sich eins ans andere, dass man, statt auf ihm zu gehen, besser über den Gehsteig hätte fliegen müssen. Aber nirgends gab es Grün oder Erde, wohin man hätte spucken können. Jeden Tag würde ich hier ununterbrochen schöne Sachen und gewichste Schuhe tragen müssen. Das ist eins und ich lese euch jetzt gleich hinterher. Ist auch ein bisschen länger, aber auch so eine schöne Passage.
Ja, sehr schön.
Ja, sie ist sehr schön. Ja.
Ich ergriff eine Gelegenheit und überquerte die Straße. Ich tauchte in eine dunkle Passage ein und betrat den Laden, wo man mir die Haare schneidet. Ich lehnte meinen Kopf zurück und wurde in ein Tuch gewickelt. Spiegel hingen mir gegenüber, in denen ich meinen gefesselten Körper und vorbeigehende Menschen sehen konnte, wie sie stehen blieben, guckten, indifferent weitergingen. Der Friseur begann, seine Schere hin und her zu bewegen. Ich fühlte mich machtlos, das Oszillieren des kalten Stahls anzuhalten. So werden wir niedergemäht und den Schaden hingelegt, sagte ich mir. So liegen wir nebeneinander auf den feuchten Wiesen, verwelkte Zweige und Blühende. Wir brauchen uns nicht mehr an den kahlen Hecken, dem Wind und dem Schnee auszusetzen, brauchen uns nicht mehr aufrechtzuhalten, wenn der Sturm daherfegt, unsere Last hoch erhoben zu tragen oder ohne Murren an den fahlen Mittagen stehen zu bleiben, wenn der Vogel dicht über den Zweigen entlang klettert und das Blatt weiß ist vor Feuchtigkeit. Wir sind abgeschnitten. Wir sind gefallen. Wir sind Teil jenes fühllosen Universums geworden, das schläft, wenn wir am lebendigsten sind und rot brennt, wenn wir im Schlaf liegen. Wir haben unsere Stellung aufgegeben und liegen nun flach, verwelkt und wie bald vergessen. Worauf ich einen Ausdruck im Augenwinkel des Friseurs auffing, als interessiere ihn etwas auf der Straße. Was interessierte den Friseur? Was sah der Friseur auf der Straße? Auf diese Art werde ich wieder zurückgefahren. Denn ich bin kein Mystiker. Irgendetwas zupft immerzu an mir. Neugier, Neid, Bewunderung, ein Interesse an Friseuren und ihresgleichen holen mich an die Oberfläche. Während er mir die Flusen vom Jackett bürstete, gab ich mir Mühe, mich seiner Identität zu vergewissern. Und dann ging ich, meinen Stock schwingend, hinaus.
Also ich würde sagen, die erste Szene ist von Virginia Woolf und die zweite Szene ist von Leutze Kovacic.
Okay, ich würde es umgekehrt sehen.
Ich meine, ich würde es auch umgekehrt sehen, aber in der zweiten, ich meine, ich würde es auch von der Farbigkeit und Stimmung auch umgekehrt sehen, aber im zweiten Text sind dann zum Schluss so Motive drin, die einfach auf einen Mann deuten.
Okay.
Und
was sind doch diese gewichsten Schuhe? Das ist doch im ersten Text.
Genau, die gewichsten Schuhe sind im ersten Text.
Genau, die gewichsten Schuhe sind, ja, aber ich meine, ich habe mir auch gedacht, dass das erste Text von Leutze Kovacic eigentlich sein müsste. Und der zweite von Virginia Woolf, aber jetzt waren so Motive drin im zweiten Text, wo ich mir dachte, das muss eigentlich ein Mann sein.
Gut. Hochspannend, hochspannend. Also ihr legt euch fest und sagt jeweils was anderes. So. Ja. Okay, der erste Text ist tatsächlich von Kovacic und der zweite von Virginia Woolf. Wow, gell? Also es macht mir immer so eine Freude, diese Passagen rauszusuchen, ne? Weil man wird so zum Trüffelschweinchen. Und ich war wirklich überlegt, welche der beiden soll ich denn euch jetzt vorlesen? Weil ich finde beide so grandios und beide auf irgendeine Art so nah beieinander, ne? Genau.
Ja, genau.
Ja, toll.
Boah, jetzt werde ich gleich wieder Loise Kovacic lesen. Das ist total. Ich habe Loise Kovacic schon, glaube ich, viel gelesen, wo ich noch in Slowenien war. Ne? Das war mein Lieblingsschriftsteller, slowenischer Lieblings.
Und was würdest du sagen, warum war er dir so wichtig? Also ich glaube, er ist schon auch sehr angesehen in der slowenischen Literatur. Also ne, die Zugereisten ist schon so Roman. Und das finde ich ja wieder so spannend, dass man, glaube ich, von der slowenischen Literatur im deutschsprachigen Raum immer wahnsinnig wenig weiß und kennt.
Ja, leider. Loise Kovacic, warum ich ihn so mochte, ist, weil er, wie wir jetzt auch eben gehört haben, sehr sinnlich schreibt, sehr nah am Leben. Ja, aber damals, das war so vor 20 Jahren, wo ich ihn so viel gelesen habe und ich fand ihn einfach so wahnsinnig sinnlich. Das hat mir unglaublich gefallen. Also mich total inspiriert.
So eine wahnsinnige zeitliches Panorama und räumliches Panorama, das er so entwirft. Und Virginia Woolf ist dann tatsächlich jemand, der euch beiden irgendwie nahe ist. Also Paul, du kennst es wahrscheinlich dann auch eher im englischen Original.
Ja. Ich fand, und es ist interessant, diese zweite Passage, also dieser zweite Text von Virginia Woolf. Also ich muss ehrlich zugeben, ich habe geraten, ne? Also Tamara, die hat wahrscheinlich wirklich, ich hab wirklich geraten, aber dieser zweite Text, der klingt, also Leuche hätte ich, den ersten Text hätte ich nie erraten, wenn ich jetzt nicht nur diese Alternative gehabt hätte. Ich finde es aber interessant, dass bei dem zweiten Text diese Markerschütterung sozusagen aus so einer Alltagsszene heraus, das ist schon Virginia Woolf, ja.
Naja, ich habe mir halt gedacht, jetzt ärgere ich mich, nicht zugehört habe, weil ich habe mir halt gedacht, das war so typisch männlich-weiblich, nämlich, also die erste Szene war so zielgerichtet geschrieben und die zweite Szene, das ist ja so typisch für Weiblichkeit, ist dieses Kreisen und dieses auch nach innen schauen und wieder aus dem Inneren rausgerissen werden, das war alles da in der zweiten Szene und deswegen habe ich mir gedacht, das muss eigentlich Virginia Woolf sein, aber dann kamen diese kleinen Motive, wo ich mir dachte, das muss auch ein Mann sein, aber dann habe ich mir gedacht, das kann ja auch eine Frau über einen Mann schreiben und ja, das war ganz typisch, habe ich mir eigentlich gedacht, das ist ganz witzig, weil die Szenen waren also fast so, als ob die irgendwie den Schreibauftrag bekommen hätten, schreib so eine Szene und dann machte Loise Kovacic eben sowas und sie macht das, was glaube ich, sehr weiblich ist, sind dieses Kreisen und Suchen und überrascht sein und
Und was ich ja auch so passend finde in diesen beiden Dingen ist, dass es sich dass Friseure vorkommen, auch ein Barbier und das ist in euren beiden, also sag ich mal im Roman bei dir Tamara und jetzt auch in dem Buch, woran du gerade daran bist, Paul, dass es da natürlich auch um Haare und Friseure geht in einer Weise. Also Tamara, bei dir ist es der Schönheitssalon von Dobrinka, wo ja tatsächlich auch Haare auch in den Intimbereich entfernt werden. Und bei dir, Paul, ist es dieses Buch mit dem Titel Tonsur, Schleier, Fukuhila, Haare und Religion, wo du auch wieder ganz viele unterschiedliche Gespräche führst mit Friseuren, Barbieren, aber tatsächlich auch einem Hundefriseur. Also vielleicht kann man so abschließend nochmal die Frage, es hat natürlich irgendwie auch alles mit Schönheit zu tun, mit was zeigt man von sich in die Welt hinein? Was ist vielleicht, mögt ihr das noch sagen, was, womit ihr euch da auseinandergesetzt habt und tiefergehender Beschäftigung lohnt?
Ja, also ich weiß nicht, Tamara, darf ich das sagen? Also diesen Salon von der Dobrinka, den gibt es ja in Wien tatsächlich. Ich sage jetzt nicht die Adresse, aber das ist da in der Nähe.
Man kann Werbung machen.
Ja, in der Jordanstraße, da wenn man von der Lieblinger Straße runterkommt, auf den Judenplatz zu. Und als wir noch auf der anderen Seite der Stadt gewohnt haben, jetzt wohnen wir hier im 6. Bezirk, ist die Tamara oft dahin gegangen. Und es ist wirklich, also man sitzt da drin und dann trinkt man erstmal ein Prosecco. Und es ist für mich ja so, also man könnte mich auch irgendwie auf die dunkle Seite des Mondes führen. Weißt du, also es ist ein sehr unbekannter Ort. Ne? Und Und dann sitze ich so da drin und warte. Und ich finde es irgendwie so unglaublich, dass da sozusagen jemand irgendwie mit dem Kopf zwischen deinen Beinen ist und die und dann reden die ununterbrochen miteinander. Und ich denke mir halt, okay, ja. Und weißt du, und das ist halt irgendwie anders, als wenn du irgendwie zu so einem Barbier gehst. Also, weißt du, so ein, der irgendwie im dreiteiligen Anzug da steht und dir eine Gesichtsmassage gibt und ganz wenig sagt. Und dann sagst du irgendwas, ja, hast einen schönen Anzug, sagst du. Und dann sagt er dann so, ja, wieso immer Habibi schön machen, wenn ich nicht selber gut aussehe. Ja. Und es ist, also, es ist sehr so eine ganz andere Stimmung. Und ja,
gut. Was ich so unglaublich fand bei diesem Salon war, ich habe dann diese Frau, die eben dort arbeitet, so ein bisschen als Grundlage für den Brinker genommen.
Die hat auch abends um 5 immer schon ein bisschen geschwankt. Also wenn du spät gekommen bist, war die echt dicht.
Nein, die war schon, die hatte sich im Griff, genau. Und dann, aber ich habe sie dann als bisschen so als Vorlage genommen.
Dann geht die mit Laser um.
Und aber was dann so unglaublich war, ich habe schon die Szenen, also ich habe schon ihren Mann dann als Figur entwickelt, den Markt, und alles. Und ich habe noch gar nicht mit ihr gesprochen über ihren Ehemann oder ob sie überhaupt einen hat.
Genau, so. Ich vergessen.
Das fand ich so unglaublich. Dann da gehe ich wieder dahin und dann hat sie halt angefangen so über die Reisen, die sie mit ihrem Mann gemacht hat, ne? Und dann sagt sie, ja, und der Max, und dann haben wir das gemacht. Und ich so, was? Und ich so, was? Wie heißt der Mann? Max, oder wie? Und ich so, ja, Max.
Verrückt.
Und dann hat sie gesagt, unglaublich.
Ich muss ja eigentlich sagen müssen, du bist so jemand, ich bin mir schon vor, dass du so ein Max bist.
Das ist so, also ich meine, ich habe mir gedacht, ein anderer Mann, also das muss ein Max sein, irgendwie, es passt einfach ein Max.
Maximilian.
So, und ja, unglaublich von
aus Niederösterreich.
Ja. Vielleicht, Paul, magst du noch sagen, was für dich wiederum in Sachen Frisur dieser Zusammenhang ist, auch hin zur Religion? Weil ich finde das Spannende beim Tattoo, das ist ja irgendwie etwas, was bleibt, das ist etwas, was unter die Haut geht, das man irgendwie auch so vor sich hinträgt als Zeichen vielleicht. Und bei der Frisur ist es ja nochmal irgendwie etwas anderes, es ist etwas, was öfters gewechselt werden kann, aber trotzdem natürlich irgendwie auch ein Statement vielleicht ist, ja.
Ja, und es ist auch etwas, worüber wir ganz anders verfügen können, ne? Also denken wir die ganzen Männer nach, die eine Glatze haben und die Haare, die wurzeln in uns. Da ist eine ganz andere Verbindung dazu als zu der Haut, die einmalig ist und die man einmal markiert und dann ist sie markiert, also wenn man tätowiert. Und ja, bei den Haaren, also interessiert mich einerseits, also es gibt ja auch diese in der Romantik diese ganzen Briefe, die, weiß ich nicht, in der Heidelberger Romantik haben, die sich unendlich viele Locken zugeschickt oder, weißt du, wenn man getauft wird, wird ein Stück abgeschnitten und wird dann irgendwie ins Poesiealbum geklebt und so Sachen. Und also es sind Dinge, die auch die Präsenz von Menschen anzeigen. Und das andere ist einfach auch, dass Haare Salons unglaublich soziale Orte sind. Mhm. Also ob da jetzt irgendwie die syrische Community zusammenkommt oder dann war ich drüben im zweiten Bezirk bei einem jüdischen Friseur, wo halt auch eben hauptsächlich jüdische Kunden da sind und oder halt, weiß ich nicht, so ein Salon hier gegenüber vom Ehrbar-Saal, was ist das für die Straße, habe ich jetzt mal vergessen. Also jedenfalls da eben so, da geht man rein, da sind ganz viele sahnige Farben, das sind die Schnittblumen, da kommst du rein, oh, geh mal Küsschen und so, und da, es ist eine ganz andere Stimmung, da gehen auch ganz bestimmte Personen hin und ja, und das sind einfach einerseits, ja, ich drücke mich aus, indem ich irgendwie, keine Ahnung, Rastafari habe oder so eine Punkfrisur oder eine Tonsur oder ich die Haare halt verschleiere oder so Tradwife-mäßig, die so ganz lang und was weiß ich trage und wie auch immer, ja. Also, es sind alles Ausdrücke meiner Persönlichkeit oder auch oder auch sozusagen diese 90er Haarschnitte, die man einfach in so einem Grad von Unbewusstsein zu sich selbst auch schneidet, ne? Einfach kurz gehalten oder sowas. Und diese Deutungen und Nichtdeutungen, das interessiert mich einfach wahnsinnig und, ja, und ich gehe auch gerne in Sachen rein, wo ich mich nicht auskenne, weil ich gehe hier immer im Westbahnhof zum Friseur, aber zu so einer Kette, da ist nichts zu gewinnen, weißt du, ich meine? Und, aber in Orte und mit Themen, von denen ich keine Ahnung habe. Und das interessiert mich sehr.
Ja, ich danke euch sehr, sehr herzlich. Das sind so viele Inspirationen und Themen, wie gesagt, an die man alle hätte noch weiterknüpfen können. Und Tamara, auch über dein Musizieren hätten wir noch viel mehr sprechen können. Aber wir enden mal hier vielleicht an dieser Stelle. Und da wir es heute von Emojis hatten, was würdet ihr sozusagen ganz ans Ende dieser Folge für 3 Emojis setzen? Das dürft ihr jetzt noch machen als auf Wiedersehen.
Oh, wow. Okay.
Also ich hätte ein wie ist es Kleeblatt? Mhm. Ist es
für, ja, Kleeblatt
fürs Glück. Dann also diese anstoßende Champagnergläser, weil das gleich folgt. Und dann ja, und dann noch so ein verliebtes Emoji, weil mein Herz ganz jetzt offen ist nur dem Gespräch.
Ja. Ja, okay. Ich gehe auch, Tamara, ich gehe voll in die Sentimentale. Ne? Also ich bin bei Buch-Emoji, weil mich hat total gefreut, wie nah du an Texten drin bist und diese 3 Fragen, wie du das gegliedert hast und wirklich ganz stark an der Literatur heran, so ein Gespräch zu entwickeln, das aber auch persönlich sein kann. Das hat mir total gefallen. Also Buch und dann ein Care-Emoji, einfach nur, weil das brauchen wir auch. Und ja, und dann vielleicht noch so Giraffe. Wir sind irgendwie so Giraffen.
Sehr schön. So, ja, also unbedingt.
Also. So Wiederkäuen von hochhängenden Blättern.
Und das ist schön. Das ist sehr schön. Na, dann winke ich euch sehr, sehr herzlich nach Wien und schließe mit einem Herz-Emoji und Faultier-Emoji und sage Tschüss und vielen lieben Dank, dass ihr mitgemacht habt. Und 3 von, Paula, 3 Quizfragen und Tamara auf jeden Fall 2, aber es war knapp.
Ja, ja.
Tschüss, ciao.
Ciao, danke, Caroline. Bye-bye. Kapriolen.